und nehmen Johannes Evangelium aus dem Kapitel 16, ab Vers 16. Da heißt es über ein kleines. Und ihr schaut mich nicht. Und wiederum über ein kleines, und ihr werdet mich sehen, weil ich zum Vater hingehe. Es sprachen nun etliche von seinen Jüngern zueinander, was ist dies, dass er zu uns sagt, über ein kleines, und ihr schaut mich nicht, wiederum über ein kleines, und ihr werdet mich sehen, weil ich zum Vater hingehe. Da sprachen sie, was ist das für ein Kleines, wovon du redest? Wir wissen nicht, was du sagst. Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen, forschet ihr darüber untereinander, dass ich sagte, über ein Kleines, und ihr schaut mich nicht, und wiederum über ein Kleines, und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird in Freude oder zur Freude werden. Soweit Gottes Wort. Sehr bedeutsam sind die Worte, die der Herr Jesus hier in diesen wenigen Versen redet. In diesem Abschnitt vorher, da spricht der Herr Jesus vom Heiligen Geist, Vers 13. Er sagt hier vom Geist der Wahrheit. Und unterweist nun praktisch in diesem Kapitel seine Jünger, die ja beständig bei ihm waren, über zukünftige Dinge. Und zwar Zeitpunkte, die nicht allein damals die Jünger betrafen, sondern auch uns. Und deshalb ist es für uns ebenso wichtig, über die Dinge der Zukunft aus der Heiligen Schrift zu wissen, dass wir nicht leichtfertig sagen, naja, das verstehen wir sowieso nicht. Die Bibel ist Gottes Wort und ist geoffenbart. Und selbst die Offenbarung trägt den Namen einer Offenbarung und nicht einer Versiegelung mit sieben Siegeln. So heißt diese Enthüllung Jesu gar nicht durch Johannes, sondern Offenbarung. Es ist offenbar geworden, offenbar gelegt. Insbesondere das Wirken des Heiligen Geistes wird in diesem Kapitel ganz klar herausgestellt. Und es ist auch für uns wichtig, diese Aussagen der Heiligen Schrift recht klar und deutlich zu erkennen. Zu beachten ist überdies noch, dass diese Worte an seine Jünger gerichtet waren, die der Herr Jesus hier redet. In Vers 16 wird also das Kleine vorgestellt. Und deshalb kommen auch wir zu einer gewissen Frage und sagen, was ist das Kleine, von dem der Herr Jesus hier redet? Bezeichnet wird das Kleine hier mit ihr in Verbindung gebracht. Das Kleine verbindet der Herr Jesus mit ihr. Also waren in dem Kleinen und in dem ihr die Seinen angesprochen. Und das waren die Jünger. Das Kleine ist also die Zeit. Nur ein Kleines oder könnten auch sagen, eine kleine Zeit. Und dann sollten sie den Herrn nicht mehr sehen. Wo er da tut, ihr schaut mich nicht. Das sollten die Tage sein, die den Herrn Jesus betrafen nach der Kreuzigung. Wo die Jünger in innerer Verzweiflung waren und wo die Jünger ihn nicht mehr sehen würden. Der Herr bereitet sein Wegsein in den Herzen der Jünger mit allergrößter Vorsicht zu. Er macht das nicht, wie es unter uns oft geschieht, mit Folterworten, zumal er hier bereit war, sein Leben zu lassen, sondern er nimmt äußerste Rücksicht auf das Inwendige bei seinen Jüngern, weil er wusste, was er ihnen zutrauen konnte. Und dann nochmals über eine kleine Zeit und sie sollten dann den Herrn auch wieder sehen. Das macht er ihnen ja mit diesen Worten in einfacher Art klar. Dies wiederum darf sich um die Zeit nach seiner Auferstehung handeln, wo sie ihn, als den Überwinder des Todes und Auferstandenen aus dem Grab ganz neu sehen sollen. Den Jüngern wird also durch die Auferstehung Jesu ein völlig neues Denken übertragen, das nicht allein auf den Herrn Jesus begrenzt sein sollte, sondern sollte sie auch betreffen. Denn die Auferstehung war nicht allein Sache unseres Herrn. Aber diese zweite Version liegt ebenso wie die erste in der Zeit der Erdentage Jesu bis zum Augenblick der Himmelfahrt. Also diese zweite Version von dem Tag seiner Auferstehung, jenem historischen Wochenersten am Morgen, bis zu der Stunde seiner Himmelfahrt. Das war die zweite Version. Alle diese Zeiten sollten ein kleines sein. So nennt sie der Herr. Bis sie ihn nicht mehr sehen konnten. Bis sie ihn nicht mehr zu sehen vermochten. Und sein nicht mehr sehen können, war ja auch für die Jünger recht undurchsichtig. Und zwar in der Weise schon, dass als sie an dem Wochenersten zum Grab kamen, da war er nicht mehr da. Und sie wussten nicht, was passiert war. Wir kennen ja die Geschichte in Johannesevangelium des 20. Kapitels. In der Beziehung der Gemeinde, also uns betreffend, mögen es sogar 2000 Jahre sein. Aber auch dann, wenn es uns betrifft, denn wir sehen ihn ja auch nicht, ist es in den Augen Gottes, aus der Perspektive und Zeit, Rechnung Gottes wiederum ein kleines, auch wenn es 2000 Jahre sind. Weil geschrieben steht, dass bei Gott 1000 Jahre ein Tag wie 1000 Jahre sind. Dann wären das für den Herrn mal zwei Tage. Wie schnell heute kalendergemäß zwei Tage um sind in einer Woche, das merken wir, dass wir immer wieder sagen, die Zeit, die rast immer schneller dahin. Man weiß gar nicht mehr richtig viel, was man in einer Woche anfangen soll, denn wenn sie begonnen hat, dann muss man sich mit dem Ende derselben bereits wieder beschäftigen. Der Zeitablauf ist kurz, auch wenn es 2000 Jahre ist. In Gottes Augen sind sie darum auch uns betreffend ein kleines. Und dann werden wir ihn sehen. Davon redet Gottes Wort. Wir denken hier in Sonderheit an 1. Johannes Kapitel, im ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2, wo der Herr Jesus dort durch die Heiligen Schriften sah, denn wir werden ihn sehen. Hier ist der Herr Jesus gemeint. Und wenn die Bibel mitteilt, dass wir ihn sehen werden, wird offenbar, dass wir ihn vorher nicht gesehen haben müssen. Sonst, wenn er jetzt schon sichtbar hier umherlaufen würde, dann wäre ja dieser Satz gar nicht angebracht. Dann hätten wir ihn ja in einer gewissen Kontinuität immer sichtbar gehabt. Aber diese Mitteilung, denn wir werden ihn sehen, ist ja eine Aussage, die darauf schließen lässt, dass wir ihn vorher nicht gesehen haben. Das ist auch sehr wichtig für die Einordnung vieler Bibelstellen, wenn gerade heute in der Mystik uns die Leute immer wieder zeigen wollen, sie hätten den Herrn Jesus gesehen, Zeugs, in weiß, mit schwarzen Lackschuhen. Die dritte Version endet dann wie vor, und ihr schaut mich nicht bei der Himmelfahrt Jesu. Wenn sie ihn, Christus, ihren Herrn und Meister, aber auch als den Messias, als das Volk Gottes, als das Volk Israels wieder ihren König sehen werden, da erfüllt sich dann die Schrift, denn dieses Sehen Israels wird ein anderes sein, wie dann, wenn wir ihn sehen werden. Wenn die Gemeinde ihn sieht, dann ist das ein Schauen von Herrlichkeit, Ausdruck des Friedens und der Herrlichkeit. Wenn aber Israel ihn sehen wird, da haben wir ganz andere Aussagen, da denken wir an Offenbarung 1, Vers 7, wo wir dort lesen, jedes Auge wird ihn sehen. Auch die ihn durchstochen haben, und dann kommt die Wehklage. Das heißt also, am Ende der 70. Jahrwoche, da wird jedes Auge ihn sehen. Und das ist eine Offenbarung des Gerichts. Zur Unterscheidung von Vers 16, wo der Herr Jesus, es ist der primär zu den Jüngern, die um ihn waren, redet, spricht er gleiche Worte in Kapitel Johannes 14, Vers 19, praktisch von der Welt. Da heißt es, noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr. Und dann fügt er hinzu, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Hier unterscheidet sich Welt von ihr, die leben werden, welche ihn wieder sehen sollen. Diese Welt, die ihn nicht mehr sehen wird, und wir wissen, als der Herr Jesus gekreuzigt war, da sahen sie ihn nach der Auferstehung nicht mehr. Nach der Auferstehung war er nur noch für die Seinen da. 40 Tagen, sagt die Bibel, belehrte er sie in den Dingen des Wortes und was ihn betraf. Er führte sie ein in einen Fragenkomplex, der letztlich dann auch die Jünger betraf, denn sie sollten, die waren sich darüber nicht im Klaren, aber sie kamen in die Situation, dann die Volksmenge zu lehren. Das waren die Apostel. Und deshalb bereitet der Herr sie hier schon zu. Aber die Welt sollte ihn dann nicht mehr sehen. Kapitel 14, Vers 9. Und sie hat ihn bis heute nicht mehr zu sehen bekommen. Wir zwar nicht mit unserem materiellen Auge, mit unserem fleischlichen Auge, aber wer zu Christus kommt, darf ihn durch sein Wort sehen und erkennen, durch das geistliche Auge. Und das ist entscheidend. Aber das hat die Welt wieder nicht. Und der Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das sagt er nicht zur Welt, das sagt er zu den Seinen. Wir müssen das ganz genau auseinanderhalten, damit wir selbst klar sehen. Und so wie der Herr in ganz großer Gnade und in großer Liebe auch zur Welt stand, da fehlt hier in diesem Kapitel, Vers 9, Kapitel 14, Vers 19, die Verheißung, ihn wieder zu sehen. Die haben nur die Seine in Kapitel 16. Die Welt hat keine Verheißung des Lebens, nur ihr werdet leben, weil ich lebe. Aber die ihr war nicht die Welt, das waren die Jünger. Und der Welt fehlt die Verheißung des Lebens. Und deshalb ist alle die, die nicht errettet sind, in Christo heute Welt. Egal, ob es politische oder religiöse oder sportliche oder neutrale ist. Was verloren ist, ist verloren. Und es ist alles verloren, was nicht ausdrücklich errettet ist. Die Welt, ihnen fehlt die Verheißung, Christus wieder zu sehen. Vielmehr wechselt der Tenor seiner Barmherzigkeit, mit der er hier redet, zu den Seinen. Ihr aber, er nimmt praktisch die Seinen in Kapitel 14, Vers 19 aus der Welt heraus und sagt, ihr aber. Denn das Aber, ein Aber bringt das Vorhergenannte immer ins Gegenteil. Das finden wir an vielen Stellen der Heiligen Schrift. Da wird uns ein riesiger Vorzug eines hohen Mannes erklärt im Alten Bund, im Alten Testament. Das war der Kriegsminister von Syrien. Aber, Name, aber, und dann kommt, da heißt es, aber er war aussätzig. Ja, der Aussatz war sein Todesurteil, das er schon am Hals hatte. Und was nützt ihm das große, dicke Gehalt? Was nützt ihm die Stellung und die Ehre, die er vor Menschen hatte, wenn er aussätzig war? Das Aber dreht also das Vorgenannte ins Gegenteil. So auch ihr. Ihr aber, sie allein, die Jünger des Herrn, sollten es sein, weil sie ihm gehören. Sie sollten ihn wiedersehen, nicht die Welt. Und wenn er der Welt begegnet, wir hatten es gelesen, Offenbarung 1, 7, wenn er sich der Welt zeigen wird, dann mit Wehklagen. Weil er sich nicht als ihr liebender Herr ihnen zeigt, sondern als ihr Richter. Wer nicht Gebrauch gemacht hat von der liebenden Gnade des Opfers Jesu, die allen Menschen heute geworden ist, als Richter werden sie Jesu begegnen. Und wer es hier nicht auf dieser Erde tut, der wird es dann am großen weißen Thron erfahren, dass Jesus Christus der ist, über den Gottes Wort gesagt hat, die Macht vom Vater erhalten hat, zu richten, Lebendige und Tote. Der große weiße Thron beinhaltet das Gericht der Toten. Niemand soll sagen, er kommt nicht ins Gericht, weil er vorher hier gestorben wäre. Nun, das, was hier stirbt, ist sowieso, und ohne dies, der sterbliche Leib, der der Sünde wegen nicht mehr erhaltbar war, aber das, was wir besitzen, ist die Unsterblichkeit unserer Seele, und um die geht es, dass sie nicht in den zweiten Tod kommen soll, was nun der Wille Gottes ist, dass niemand verloren gehen soll. Sie allein, die Jünger, sollten den Herrn wiedersehen. Warum? Weil sie an ihn, an den Sohn des Menschen, glaubt. Das war das Privileg von damals. Wir stehen hier noch vor Golgatha. Auch das müssen wir einbeziehen. Die Aussage Jesu gründet sich vom Gehalt der Wahrheit auf den einen Aspekt, weil sie glaubten, dass er der Sohn Gottes war, der Sohn des Menschen. Das war der Punkt, der ihn sie rechtfertigte, vom Herrn angesprochen zu werden als solche, die da glauben, die ihn wiedersehen sollen. Aber die verlorene Welt, die nicht an ihn glaubte, von ihnen redet er nicht in dem Aspekt der Verheißung, ihn wiederzusehen, wie es hier bei ihnen tut. Und weil nun er, der Christus, lebt, sollten auch die Seinen leben. Und da kann ich nur sagen, was unser ewiges Leben anbelangt, auch wir leben, weil er lebt und sonst gar nicht. Und weil er Gemeinschaft mit uns sucht, hat er uns ewiges Leben gebracht. Das irdische Leben hat viele, viele Ansatzpunkte, viele Beschäftigungsweisen und Therapien für die Augen, für die Lustbarkeit, was geboten wird, optisch und akustisch, vom Radio über Fernseher bis zum Variety. Aber was immer das sein mag, diese Dinge verbinden uns nicht mit dem ewigen Leben. Wir sollten unseren Weg dahin finden, weil wir über dies alles, was wir im irdischen Lebensbereich für Christus dann als Zeugnis waren, ja auch, zwar nicht vor dem großen weißen Thron, aber vor dem Richterstuhl des Christus gestellt werden. Dort werden wir offenbar, dort werden wir nicht gerichtet, die Bibel sagt kein Wort, aber wir werden dort offenbar, sagt die Schrift. Und das genügt, dass wir nicht beschämt werden wollen, und es wäre schon von Wichtigkeit, auch zur Ehre unseres Gottes. Zuerstens, als sie nach der Niedergeschlagenheit des Todes ihres Herrn erstmals ihren Meister wieder gegenüberstanden und ihn sahen, da heißt es in Johannes 20, Vers 20, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wir merken uns jetzt, als sie ihn nicht mit ihren Augen sahen und als es sich erfüllte, dass sie ihn wieder sahen, da freuten sie sich. Wir merken uns den Begriff Freude in Verbindung mit Wiedersehen. Zwischen seinem Tod am Kreuz und diesem hier erneuten Schauen lag etwas. Und das war Auferstehung. Also, die Auferstehung trennt uns vom Nicht sein Angesicht sehen und von ihm wieder sehen werden. Die Auferstehung liegt dazwischen. Nicht allein beim Herrn, sondern auch bei uns, wenn wir sein Angesicht sehen werden. Und zu zweitens, von unserer Freude, wenn wir den Herrn sehen, die wir zu seiner Leibesgemeinde zählen, redet der Apostel Petrus in 1. Petrus 4, Vers 13b. Da sagt der Apostel, freut euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut.
Wir sollen uns also jetzt schon freuen, dass wir uns dann mit Helligkeitsfreuden vor dem Herrn stehen. Und das ist ganz klar, da hängt ja unser Wandel hier zusammen. Wer als Kind Gottes sich im Wandel nicht um den Herrn Jesus gekümmert hat, der wird wahrscheinlich mit dem Unterton eines Kriegskrans oben dann stehen, während sich andere freuen, bis das am Richterstuhl alles geordnet ist. Nicht? Dann natürlich auch, aber dann wird es eine eingeschränkte Freude sein über den Verlust, den wir uns hier selbst zugeschrieben haben, wenn wir nicht so gewandelt sind, wie er das wollte, wie die Bibel es sagt, wie sie es lehrt. Ja. Und die Seite, das war unsere Seite, unsere menschliche Seite, wir sollten uns freuen. Und die andere Seite, die Seite des Herrn, da lesen wir auch etwas von der Freude. Da heißt es, für die vor ihm liegende Freude, dass er uns schauen wird, Hebräer 12, Vers 2, erduldete er das Kreuz. Diesen Vers, Hebräer 12, 2, den wollen wir dann ein wenig noch besehen. Und darin, wir kämen zu einem Satz und könnten Folgendes konstatieren. Darin liegt also in der Freude zugleich auch Überwinterkraft. In der Freude liegt Überwinterkraft. Ausgedrückt beim Herrn Jesus, beginnend. Wie bitter, wie sehr bitter war für unseren Herrn seine eigene Hinrichtung am Kreuz. Was der Herr in seinem Herzen und in seiner Seele empfunden haben mag, vermögen wir nicht nachzuvollziehen. Und zwar deshalb nicht, weil wir sündige Menschen sind und uns, die wir verloren, aus der Verlorenheit gekommen sind, zum Herrn Jesus hin durch Bekehrung, hatten ja eigentlich eine Ewigkeitskremation vor uns, die durch die Gnade unseres Herrn und sein stellvertretendes Opfer für uns nicht mehr wirksam wird, weil er unsere Schuld auf sich nahm. Unverschuldet allerdings starb er. Er hatte mit eigenen Sünden nichts zu tun. Er starb dort ohne eigenen Sünden. Die Kraft, das alles zu ertragen, führt die Hebräer Stelle 12, Vers 2, als Ursache die Freude an. Vielleicht schlagen wir jetzt Hebräer 12, Vers 2 auf, weil wir da ein wenig hineinschauen wollen. Diese Freude, von der der Herr Jesus in Hebräer 12, Vers 2 redet, war nicht Freude dieser Welt, sondern es war himmlische Freude, weil sie nicht mehr vergeht. Wir haben da ein Lied, da wird gesungen, Freude, die nie vergeht. Das ist himmlische Freude, alle irdische Freude vergeht, aber nicht die himmlische. Und sie verging deshalb nicht, weil der Herr Jesus von dieser Freude, von der vor ihm liegenden Freude, es war die Frucht des Herrn, die nicht vergehen wird, und das sind wir, wir zählen dazu. Alle Erretteten sind Frucht des Herrn und darüber hatte er Freude, die nie vergeht. Wir haben drei Punkte, über die der Herr Jesus die vor ihm liegende Freude erklärt. Erstens, seinen geliebten himmlischen Vater durch dieses Opfer zu verherrlichen. Zweitens, uns Menschen die notwendige, dringende Errettung zu bringen. Und drittens, alle Feinde Gottes durch das Werk vom Kreuz zu besiegen. Das waren drei Punkte. Wegen dieser Dinge hatte er Freude und diese Freude war seine Frucht. Frucht des Kreuzes, könnten wir sagen. Und nun lesen wir in diesem Vers 2 noch etwas, und zwar dieser Freude des Herrn wirkte etwas ganz furchtbar entgegen. Das wird dort drin gesagt. Das war die Schande. Und die Schande zog ihn nach unten. Was war denn die Schande? Diese Schande war unsere Sünde, die er auf sich nahm. Die zog ihn nach unten. Dass wir wissen, wie Gott unsere Sünden sieht, als Schande, die nach unten zieht. Aber der Herr Jesus, er schaut nicht auf diese Schande, er setzt seinen Blick nicht auf die dort am Kreuz zur Schau gestellte Sünde, die unsere war, die er dort trug, sondern er schaut auf die Freude. Er schaut auf die Freude. Denn diese Schande war zeitlich, 3 Tage. Aber die Freude war ewiglich, die vor ihm stand. Und Geschwister, wir haben genauso zu wandeln. Hier zeigt der Herr Jesus, wie wir zu wandeln haben. Und weil wir es in unserem Verhalten zu allermeist falsch umgekehrt machen, und auf die vergänglichen Dinge blicken, wenn wir in eine Prüfung kommen, fehlt uns der Sieg. Das ist ganz einfache Sache. Wir gucken auf die verkehrten Dinge. Hätte der Herr Jesus wie hypnotisch auf unsere Sünden geschaut, die ihm schier erdrückt haben, ich weiß gar nicht, wie das Ding ausgegangen wäre dort am Kreuz. Er schaut auf die Freude. Wenn also in der Freude Überwinterkraft lag, so konnte der Herr Jesus nur überwinden, indem er auf die Frucht der Freude blickte. Und dieses Hinschauen auf die Freude bedingte zugleich etwas anderes. Sie vollzog sich durch den in diesem Vers erwähnten Glauben. Dort steht etwas von Glauben. Nun werden wir sagen, deshalb ist in Vers 2 der Glauben erwähnt. Anfänger und Vollender des Glaubens. Da wird jemand sagen, ja, er war doch Gottes Sohn, was will denn der mit Glauben? Das stimmt nicht. Er war Gottes Sohn von seiner Herkömmlichkeit, aber der, der dort am Kreuz hing, war vollkommener Mensch. Und der Herr Jesus war auf dieser Erde indem er Gott verherrlichte durch Glauben. Auch dann, wenn er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, konnte er seinen Gott und Vater als Mensch nur durch Glauben verherrlichen. Und das Hinschauen auf diese Freude, der vor ihm liegenden Freude, geschah durch den Glauben, den er mitbrachte, als Anfänger und Vollender des Glaubens. Jetzt kennen wir ein wenig die Zusammenhänge, wie sie uns hier genannt sind. Durch die Freude wurde er noch mehr. Indem er auf die Freude schaute, wurde er sogar Todesordulder. Deshalb das Wort erduldet. Durch das Hinschauen auf die Freude mittels des ihm eigenen Glaubens, auch wir alle haben ein gewisses Maß an Glauben, aber ob wir deshalb Erdulder sind, ich weiß, nun, der Herr möchte Gnade schenken, dass der Herr uns als große Erdulder sieht. Ob so ist, kann ich hier nicht sagen. Das weiß wohl sicherlich der Herr von jedem Einzelnen, wie er ihn sieht. Aber der Herr Jesus wurde durch dieses Hinschauen auf das Nichtvergängliche Erdulder. Ja. Um dann durch Todesüberwindung die Auferstehung zu erleben, wovon wir dann in diesem Vers 2 am Ende lesen, und sich zur Rechten des Thrones zu setzen. Das ist das. Vielleicht liest jemand gerade aus dem Nehemia 8 den Vers 10. Vers 10b vor. Nehemia 8, Vers 10b. Nur B. Ja. Etwas lauter.
Die Freude an Jehova ist eure Stärke.
Ja, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das sagt der Nehemia, der muss es also gewusst haben. Er ist durch sehr tiefe Tiefen gegangen, aus der babylonischen Gefangenschaft mit zurückgekehrt, hat er wieder den Aufbau nebst dem Esra vollzogen. Ja, die Freude am Herrn ist auch unsere, nicht nur an Herrn Jesus seine Stärke. Jetzt sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir in die Freude am Herrn leben und wandeln. Dadurch bekommen wir Stärkung, gottgemäß zu wandeln. Dadurch werden auch wir Überwinder. Dadurch werden wir Dulder, wie der Herr Jesus es war. So liegen die Zusammenhänge. So sieht sie der Herr Jesus. So sieht sie Gott. Auch heute noch. Das war also eine Sache, die uns betraf. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Und da haben wir eine andere Sache, das ist der Überrest, wenn der Überrest den Herrn sehen wird. Der Überrest aus der 70. Jahrwoche, aus der Gerichtszeit, wenn sie den Herrn sehen werden. Und da haben wir einige wenige Bibelstellen, vielleicht mal die erste. Jesaja, vielleicht schlagen wir Jesaja auf, 30. 29, vielleicht kann es gerade jemand vorlesen. Jesaja
werdet ihr haben wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg Jehovas zum Fels Israels.
Das bezieht sich in diesem Kapitel auf die 70. Jahre oder nach der 70. Jahre. Kapitel Jesaja 35, Vers 10. Ewige Freude. Hier haben wir wieder den zweiten Vers mit der Freude. Und das waren die Überwinder in der Zeit des Antichristus als Überrest. Und in Jesaja 60, Vers 5, in diesen drei Stellen haben wir die Freude des Überrestes. Ja, wieder die Freude erwähnt, die sich nun aufs millenäische Reich bezieht, aus der Gerichtswoche heraus in der Beziehung zu den Segnungen des tausendjährigen Reiches. Die Freude wird bei den Menschen sein. Und jetzt die andere Seite, die Freude des Messias, die haben wir dann im Psalm 105, den einen Vers 43. Psalm 105, Vers 43. Da ist es dann die Freude unseres Herrn.
Und er führte sein Volk heraus mit Freuden, mit Jubel seine Auserwählten.
Ja. Wir haben hier eine Aussage, wie damals Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, mit Freuden, mit Jubel. Und nun haben wir im Prophetenwort die Mitteilung, dass sie mit Jubel und Freuden herauskommen werden, wie in den Tagen ihrer Vorzeit. Das ist hier diese Stelle. Das bedeutet, dass durch die Freude uns die Kraft der Überwindung zuteil wird, wodurch Christus den Sieg errungen hat, aber zugleich der Herr an uns die Freude haben will, wie Paulus ja auch im Philipper immer wieder darauf hin, wir sollen uns freuen, freut euch alle Zeit. Lasst's ja nicht aus. Und wie können wir uns freuen, indem wir nicht auf die irdischen Probleme schauen? Das ist nicht. Wir schauen zu den unvergänglichen Dingen. Wir schauen zu unserem Herrn selbst hin. Dort ist Freude. Sonst nirgends. Und das ist Freude, die nie vergeht. Das ist Freude, die auch in der Ewigkeit anhalten wird. Und dafür danken wir unserem Herrn aus tiefstem Herzen. Amen. Werden wir still und wollen zusammen beten.